HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Natur- und Artenschützer Professor Peter Berthold. Gastgeberin ist Ulla Azat. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Hallo und grüß Gott.
Ich hätte Sie gern schon im April zu Gast gehabt und da hätten wir ja auf Ihren 80. anstoßen können, aber da hatten Sie keine Zeit zum Feiern. Sie haben abgesagt und haben Auerhühner im Schwarzwald gezählt. Wie viel haben Sie gefunden?
Ja, ich war eingeteilt an einem Zählplatz, der zu den Hotspots des Auerhuhns gehört im Nordschwarzwald. Da gab es vor 15 Jahren noch an die 15 bis 20 balzende Hähne. An dem Zähltag, an dem wir waren, haben wir einen gehört. Gott sei Dank gab es eine Nachzählung, da waren es dann ein paar mehr, aber auch nur zwei, drei. Und das zeigte natürlich in erschreckendem Maße, dass auch im Nordschwarzwald, im Nationalpark sogar, die Auerhühner dramatisch zurückgehen, trotz aller Maßnahmen, die aber natürlich nicht ausgereicht haben, Schutzmaßnahmen. Und so wie es aussieht, wird das Auerhuhn in den nächsten 10 Jahren ungefähr im Schwarzwald aussterben.
Wie geht's Ihnen damit?
Ja, das ist natürlich keine große Freude, aber es passt in den allgemeinen Rahmen. Und da muss man sich natürlich schon eine dicke Haut zulegen und auch eine bestimmte Lebensphilosophie. Als ich in den 1950er Jahren angefangen habe, Intensivvögel zu beobachten, war die Welt bei uns weitgehend noch in Ordnung. Aber schon in den 60er Jahren begann es eigentlich überall zu bröckeln. Vögel, Insekten, Wildpflanzen. Und ich habe eigentlich die ganze Misere miterlebt und habe natürlich lange Zeit Hoffnung gehabt, dass wenn wir viel forschen, gute Daten bringen, so den Politikern präsentieren, dass dann irgendwann doch eine Wende eintreten wird zum Schutz hin. Aber die ist bis heute nicht erfolgt. Es ist im Wesentlichen bei Lippenbekenntnissen geblieben, bei Absichtserklärungen. Ein bisschen Hoffnung gibt es jetzt natürlich durch die Schüler, die jetzt endlich mal auf die Straße gehen und sagen, so ihr lieben Leute, so kann es nicht weitergehen. Das hätten wir eigentlich auch schon ganz gerne gemacht, nur wir waren damals so wenige, uns hätten wir eingesperrt.
Ja, die Quittung kam ja jetzt auch bei der Europawahl. Gerade die jungen Wähler haben ja grün gewählt, auch für den Artenschutz gewählt. Sie setzen sich ja ganz besonders dafür ein. Ihr großes Projekt heißt Jeder Gemeinde ihr Biotop. Da wollen Sie den Artenschutz über ganz Deutschland ausbreiten. Überall soll es ungestörte Bereiche für die Natur geben. Wie soll das denn funktionieren?
Tja, wie soll das funktionieren? Die Naturschutzgebiete zu vermehren in unserem Land bringt gar nichts. Wir haben ungefähr 4% der Landesfläche unter Naturschutz und inzwischen hat man schon Flächen unter Schutz gestellt, wo wir sagen, naja, ob die einen Schutzstatus wert sind wegen den 2 Orchideen oder der einen Vogelart, die dann vielleicht doch noch verschwunden ist, das bringt's nicht. Andere Möglichkeiten haben wir eigentlich nur in beschränktem Maß, aber eine gibt es. Wir haben überall in fast jedem Gemeindeetter Flächen, die Grenzerträge sind, die also für die Landwirtschaft wenig oder gar nichts bringen, die Landwirte deswegen auch als Ödland oder Unland bezeichnen und die sie unter Umständen auch ganz gerne hergeben, wenn man sie ihnen abkauft. Und das sind Flächen, auf die wir unser Augenmerk richten und da können wir Naturräume einrichten durch Renaturierung. Also ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir kaufen einem Landwirt in irgendeiner Talsenke 3 Hektar nasse Wiese ab, wo jedes Jahr beim Wiesenmähen der Traktor verreckt, wo er das Heu nicht trocken rausbekommt und so weiter, wo er also immer fluchend im Schlamm da seine Kurven zieht. Wenn wir jetzt kommen und sagen, verkauf uns diese Fläche zu einem angemessenen Preis, dann kannst du das Geld in was anderes investieren und wir machen auf dieser Fläche einen schönen Weiher mit Schilfgebiet, Flachwassertümpel und so weiter, dann können wir dort in kürzester Zeit ganz viele Tiere und Pflanzen hinbringen, die vom Aussterben bedroht sind, in eine sogenannte Arche Noah. Und das können wir eigentlich im Raum jeder politischen Gemeinde machen, also sicherlich in mehr als 10.000 Gemeinden Deutschlands. Und wenn wir das schaffen würden, einen solchen Verbund einzurichten, dann wäre viel gewonnen. Zumindest so lange, bis mal wieder mehr Ökologie in die landwirtschaftlichen Flächen kommen wird, was sicher der Fall sein wird, weil das einfach notwendig ist, wenn wir langfristig ohne Gift in der Nahrung, ohne resistente Insekten überleben wollen.
Ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich Lust, gleich loszugehen und so ein Brachland zu kaufen. Aber mein zweiter Gedanke ist dann aber gleich, da muss ich mich ja dann drum kümmern und da muss ich ja dann vielleicht auch was bezahlen oder meine Nachbarn beschweren sich, weil vielleicht das Unkraut von meinem Brachland woanders hinfliegt. Wie viel Engagement ist notwendig, wenn man jetzt Ödland gekauft hat?
Ja, also die Sache ist natürlich nicht so ganz simpel, wie ich es jetzt gerade hier erzählt habe, aber sie funktioniert fantastisch. Und wir haben natürlich den Teufel getan und gesagt, wir wollen da gleich ein Konzept machen für ganz Deutschland, sondern wir haben gesagt, wir machen zunächst mal ein Pioniermodell. Das haben wir am Bodensee gemacht, jetzt immerhin seit 15 Jahren, den sogenannten Biotopverbund Bodensee. Da haben wir über 100 solche Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt, darunter über 30 solche Stillgewässer, also vor allen Dingen größere Weiher, auch Gräben und so weiter und so fort. Und das funktioniert fantastisch, auch im Hinblick auf die Bevölkerung. Die Bevölkerung ist begeistert, auch die Kommunen sind begeistert. Das ist inzwischen am Bodensee ein Selbstläufer. Also Gemeinden, die hier in unserer Region noch keinen solchen Biotop mit mir und vor allem mit der Heinz-Sillmann-Stiftung, mit der ich ganz eng zusammenarbeite, gemacht haben, die haben eigentlich irgendwo ein Manko und sind durchaus hinterher, dass sowas in nächster Zeit eingerichtet wird. Und wenn wir das Gesamtkonzept für Deutschland ins Auge fassen, ich träume davon, dass wir so ungefähr alle 10 Kilometer in Deutschland so eine Arche Noah einrichten, dann kostet es, ich sage es jetzt mal etwas salopp, gerade 1 Milliarde Euro. Und die zu beschaffen ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind eine ganz reiche Nation. Allein die reichen Damen in Deutschland, die Witwen sind oder demnächst Witwen werden, haben über 2 Billionen Euro auf ihren Konten liegen, die in den nächsten 20 Jahren vererbt werden. Und da gibt es so viel Gutherzige und Einsichtige, die uns mit Geld bedenken. Ich sehe das eigentlich nach jeder Führung, die ich mache, oder nach jeder Fernseh- oder Rundfunksendung, kommt von irgendwoher wieder ein ordentliches Bätzlein Geld anmarschiert. Also das schaffen wir gemeinsam ohne weiteres. Und das Erfolgserlebnis ist einfach fantastisch. Wenn ich denke, sie haben eine ausgeräumte Fläche wie in meiner Heimatgemeinde, wo im Herbst vielleicht gerade noch mal 3-4 Zentimeter Grasstoppeln stehen geblieben sind, kein Piepmatz drauf, kein Schmetterling, kein Frosch, auch im Frühjahr, einfach tote Wiese, die dann schon im Mai für Silage wieder geschnitten wird. Und jetzt ist dort so ein Biotop, wo man hingehen kann. Man hat eine Aussichtsplattform, man schaut raus und da sind die Enten und die Blässhühner und die Schwäne und die Kolbenenten und haben ihre Jungen und überall im Schilf singen die Rohrsänger und es zirpen die Grillen. Und es wandern Tausende von Amphibien dorthin, um zu laichen. Ich kann jetzt von meinem Bett aus, bei dem ersten Biotop, den wir eingerichtet haben, in einer lauen Nacht abends wieder bis zu 200 Laubfrösche singen hören. Dagegen ist jedes Konzert irgendwo in der tollsten Konzerthalle gar nichts. Also allerdings, es ist höchste Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Wenn wir nochmal 10, 20 Jahre zuwarten, ist unsere Artenvielfalt so zusammengeschmolzen, dass wir dann Verhältnisse haben wie in China, wo sich in vielen Gebieten eine Renaturierung nicht mehr lohnen würde, weil einfach keine Ressourcen mehr da sind, die solche wunderbaren Gebiete wieder mit Leben erfüllen könnten.
Sie sprechen es gerade an, China, das ist ja ein Beispiel, wo ganz viele Menschen zusammenleben und auf Kosten natürlich der Artenvielfalt. Ich denke, mehr im Mittelalter ist es einfach gewesen, wenig Menschen, dann gab es viel Natur. Man merkt ja, wie sie dafür brennen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie die reichen Witwen überzeugen können, aber wie überzeugt man denn den Bauern, der vielleicht landwirtschaftlichen Gewinn erwirtschaften will? Und wie gesagt, viele Menschen auf einem Haufen einerseits, auf der anderen Seite auch noch die Gewinninteressen. Wie kommen sie da durch?
Ja, machen wir mal zweierlei. Zunächst mal die Masse der Menschen. Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche, wichtige Frage. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Im Mittelalter brauchte man keinen Naturschutz. Da hatten wir die riesengroßen Wälder mit Bären, Wölfen, Bibern an den Flüssen und so weiter. Alles voller Fische. Und die paar kleinen Horden, die da durchs Land gezogen sind, die hatten überall ihr Auskommen. Heute haben wir sehr viele Menschen. Und da stellt sich natürlich schon mal die grundsätzliche Frage, ist in einem Land wie Deutschland, in dem 80 Millionen Einwohner leben, Naturschutz überhaupt noch möglich? Oder sind wir so viel und haben so viele Aktivitäten, dass es einfach nicht mehr möglich ist, dass da dazwischen noch Artenvielfalt existieren kann. Man könnte zum Beispiel fragen, gibt es so etwas wie ein Biomasse-Konstanzgesetz, dass also eine bestimmte Menge von Leben auf der Erde und in bestimmten Regionen leben kann. Das sind entweder viele Pflanzen und Tiere, wie im Mittelalter bei uns und wenig Menschen, oder es sind sehr viele Menschen wie jetzt und dann eben notgedrungenermaßen gesetzmäßig auch wenig Tiere und Pflanzen, da kann man auch gar nichts dagegen machen. Aber da gibt es interessante Vergleiche, die uns ganz große Hoffnung machen, nämlich China und Indien. Ich habe beide Länder mehrfach bereist, auch kurz nacheinander. Und beide haben zurzeit ungefähr 1,2 bis 1,3 Milliarden Einwohner, also ungefähr die gleiche Zahl. China aber ist ungefähr dreimal so groß wie Indien. Das heißt, Indien ist relativ klein. Dort sind die Leute ganz, ganz dicht zusammengepackt. Viel dichter als bei uns. Es wimmelt sozusagen überall von Indern. Jetzt gehen wir nach China und schauen, wo wir da irgendwelche Tiere finden. Da können Sie 3-4 Wochen durchs Land reisen. Sie sehen mal einen Feldspatz, mal vielleicht einen Reiher irgendwo. Und das war's dann auch schon. Das kommt daher, dass vor allen Dingen Mao in den 50er Jahren eine Kampagne durchgeführt hat, wo er praktisch alle Vögel hat töten lassen, durch Geschrei, Schießen und so weiter und so fort, um vermeintlich die Schädlinge für die menschliche Nahrungsproduktion zu reduzieren. Das wirkt sich bis heute aus. Außerdem essen die Chinesen alles, was es gibt, also von der Kellerassel über irgendwelche giftigen Schlangen, Nacktschnecken, alles Dinge, die man bei uns sozusagen mit Ekel liegen lassen würde. Der Chinese kann aus allem irgendeine Suppe, ein Fleischgericht, eine Pastete oder sonst was machen. Es wird also vom Himalaya bis zur Küste praktisch alles gefressen, was da kreucht und fleucht. Jetzt gehen wir nach Indien. Da haben wir die gleiche Menge von Leuten, 1,2 bis 1,3 Milliarden, auf einem Drittel der Fläche. Und dort wimmelt es von wildlebenden Tieren. Da stehen auf dem Acker neben den Bauern Saruskraniche, daneben laufen irgendwelche Wildgänse, dann kommt irgendein Schwarm von Körnerfressern angeflogen. Und in den Bäumen, in den riesengroßen Bäumen, ist ein Vogelleben, das man mit Bestimmen kaum nachkommt. Woher kommt's? Die Menschen haben dort eine ganz andere Einstellung zu den Tieren als in China. Und durch den Glauben des Wiedergeborenwerdens könnte ja in jedem Vogel und in jedem Eidechsen Onkel, Tante, Großvater und so weiter drinstecken. Und deswegen lässt man die in Ruhe. Wenn man wüsste, wo die Schwiegermutter drinsteckt, würde man vielleicht mal einen Griff hineintun. Aber das weiß man nicht, wo es ist. Das heißt also, der Umgang dort ist ein völlig anderer. Und das macht uns natürlich Hoffnung für Deutschland. Wir sind ja nur 80 Millionen. Das heißt, wenn wir zu der Vernunft zurückkehren, die wir früher mal gehabt haben, dann müsste es ein leichtes sein, bei uns Naturschutz zu machen. Und diese Entwicklung haben wir zurzeit. Alt und jung bewegt sich wieder auf Artenvielfalt zu, auf Naturschutz. Jetzt kommen wir aber noch zu den Bauern, die natürlich sagen, ja, liebe Leute, wenn ihr eure kleinen Archinonen einrichtet, das ist überhaupt kein Problem, eure renaturierten Gebiete. Wenn ihr aber jetzt kommt und sagt, wir wollen in der gesamten Fläche wieder mehr Ökologie, das heißt weniger Getreide und dafür Unkräuter, Wildkräuter und wieder Feldlerchen und Feldhamster, dann ist mein Ertrag reduziert. Und das kann ich natürlich nicht alleine schultern, sondern dann müsst ihr auch tatsächlich im Lebensmittelgeschäft mehr für das zahlen, was ihr dort einkauft. Und das ist mehr als notwendig, sondern da müssen wir alle wieder einen Schritt tun. Und erfreulicherweise sind die Jugendlichen bereits auf einem guten Weg in diese Richtung. Wenn ich nur an meine Studenten denke, wenn ich in der Mensa essen gehe und hole mir da unbedacht meinen Gulasch und meine Spätzle, der Student vor mir, der isst irgendwas Vegetarisches und der Student hinter mir auch, weil die inzwischen längst erkannt haben, dass diese Fleischfresserei die ganze Woche über machen, die Natur kaputt macht. Also die sind uns da unter Umständen in manchem schon weit voraus. Auch da sind die Tore geöffnet.
Das heißt, einen Traum zu verwirklichen mit dem Biotopenverbund, wenn ich das so richtig verstehe. Und da passt ja auch Ihr Musikwunsch, I Have a Dream von ABBA. Lehnen wir uns also ein bisschen zurück mit Musik und mit dem Naturschützer Professor Peter Berthold, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Ulla Azad. I have a dream, a fantasy to help me through reality. So singt es aber in Ihrem Musikwunsch, Herr Professor Berthold. Was hilft Ihnen denn durch die Realität? Sie sind so unverzagt, so enthusiastisch. War das schon immer so?
Das war nicht immer so. Nein, nein, ich habe auch schwierige Zeiten hinter mir. Die schlimmste Zeit war eigentlich die, als ich mich gefragt habe, das war vor allen Dingen so in den 70er Jahren, ob es Sinn macht, in diesem Land noch die gesamte Arbeitskraft von morgens 4 bis abends 11 in hochkarätige Forschung zu stecken, viele junge Leute mit einzubinden. Wenn man dann sieht, dass die Ergebnisse, die man Politikern vorlegt, auf den Tisch legt, eigentlich, kaum zur Kenntnis genommen werden, geschweige denn, was davon umgesetzt wird. Da habe ich damals mir schon überlegt, ob ich nicht auf dem falschen Dampfer sitze. Damals habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht alles einfach hinschmeiße und von mir aus in eine Gärtnerei gehe und Sträucher pflanze. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Wenn ich das gemacht hätte, würde man sagen, naja, das ist so ein grüner Öko-Spinner, der halt als Berufsversager aufgehört hat. Ich hätte gar nicht den wissenschaftlichen Ruf bekommen, den ich heute habe, auf den ich wenig stolz bin, aber der mir natürlich heute hilft, bis in höchste Gremien hinein bei den Leuten Gehör zu finden.
Und das Sie haben ja auch mal Herrn Kohl angerufen, ne? Direkt.
Angerufen? Nee, ich habe ihm geschrieben. Als wir wirklich verzweifelt waren, 1988, wir waren vorher zum Beispiel zu Hearings bei Ertl, dem Landwirtschaftsminister. Also mehr an Katastrophe konnte man gar nicht erleben. Ich hatte so eingeladen, die Vogelschützer, die Naturschützer und so weiter, zu so einem Tag der offenen Tür, da ist man dahin, Ertl saß da am Tisch, mittags begann das Ganze, er kam rein und gesagt, so, Herrschaften, jetzt essen wir als erstes mal eine Suppe, dann können Sie sehen, dass auch ein Minister mittags eine Suppe ist, nicht? Und danach wollen wir dann diskutieren. Und das will ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Also ich will da gar keine irgendwelchen furchtbaren Jammereien haben, denn das muss ich Ihnen sagen. Und den Vorteil habe ich gegenüber Ihnen. Ich fliege ja immer mit dem Hubschrauber runter nach Bayern, nach Murnau. Und wenn ich so über Deutschland fliege, da sehe ich, da ist unter uns alles grün. Und da kann ich Ihnen sagen, ein Land, was so grün ist, das ist in Ordnung. Und da gibt es gar nicht viel herum zu kritisieren. Also das will ich Ihnen jetzt schon mal sagen für die spätere Diskussion.
Wie haben Sie das denn ausgehalten?
Ja, da habe ich natürlich Mordgelüste gehegt, die ich aber Gott sei Dank nicht realisiert habe, sonst sehe ich heute noch hinterm Gitter. Aber ich habe mir überlegt, da muss etwas anderes passieren. Und deswegen habe ich damals Helmut Kohl geschrieben, 1988, und habe ihm geschrieben, er wäre ein ganz toller Bundeskanzler. Und ob er es nicht einrichten könnte, dass ich vielleicht mal mit 3, 4, 5 Ökologen zu ihm kommen könnte nach Bonn, dass wir mal die ganze Problematik diskutieren. Und das hat Helmut Kohl gemacht. Und dann sind wir hin. Und Klaus Töpfer war mit dabei. Auch Ignaz Kiechle, der sich erstaunlicherweise ganz zurückgehalten hat. Von dem haben wir so gut wie gar nichts gehört. Aber das kam dann danach, als wir da unser Vorhaben vorgestellt haben, jeder Gemeinde ihr Biotop, so pro Gemeinde 10-15% das Dorf etwas oder das Stadt etwas zu renaturieren, hat er hinterher zu Helmut Kohl gesagt, so, das würde ich mal sagen, das kann unter gar keinen Umständen gemacht werden. Wenn diese Naturschützer den kleinen Finger bekommen und da anfangen, irgendwo was zu renaturieren, das hört nicht mehr auf. Zum Schluss bleibt uns gar nichts mehr übrig, wo wir Lebensmittel anbauen können und so weiter. Du wirst abnehmen, also Helmut, das kann ja alles gar nicht sein. Und da Helmut Kohl kein Kämpfer gegen eigene Parteifreunde war, ist das ganze Ding damals natürlich auf der Strecke geblieben. Und da waren wir eigentlich wieder genauso weit wie vorher.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie dann trotzdem weitergemacht haben und eben jetzt dann auch so weit gekommen sind? Sie sagen ja auch, Sie nutzen Ihren wissenschaftlichen Ruf. Sie haben das Max-Planck-Institut geleitet. Sie waren 40 Jahre der Geschäftsführer der Vogelschutzwarte in Radolfzell. Sie haben Bücher geschrieben. Sie haben jetzt ja auch einen Pfund, mit dem Sie wuchern können. Aber damals, was hat Sie dazu bewogen, auf dieser Bahn für die Natur zu kämpfen, weiterzulaufen?
Ja, also ich habe mir eine Philosophie entwickelt, die es eigentlich relativ leicht macht, Optimist zu bleiben. Ich habe mir gesagt, es gibt im Grunde genommen für den sogenannten Homo sapiens, von dem ich nur ganz wenige gesehen habe, die meisten, mit denen ich zu tun habe, sind Homo horribilis, Homo irrationalis, Homo suicidalis. Sapiens hat es gar nicht viele. Da habe ich immerhin noch die Hoffnung gehabt, dass vielleicht dieser Sapiens-Anteil im Laufe der Zeit etwas steigt und die Menschheit erkennt, dass wir uns den eigenen Ast absägen und wir tatsächlich in großer Gemeinschaft wieder zu mehr Nachhaltigkeit in der Natur zurückkehren. Das war die eine Hoffnung. Und die andere, muss ich sagen, die andere Vorstellung war die, dass ich mir gesagt habe, sollte das nicht gelingen, es wird auf keinen Fall das eintreten, was ich lange Zeit auch mal befürchtet hat, nämlich dass der Mensch unter Umständen, wie es immer so schön hieß, das Leben auf der Erde ausrottet. Es gab ja mal die Vorstellung, dass wenn hier furchtbare Atomkriege stattfinden, das Leben endet. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang geglaubt und das war eine Horrorvorstellung, unter der ich entsetzlich gelitten habe. Aber dann kam Tschernobyl und das war ja immerhin schon ein ganz schöner Hammer. Und wenn wir heute nach in das Gebiet von Tschernobyl gehen und sehen, was dort für fantastische Populationen von Mäusen, von Insekten, selbst von Großsäugern wieder leben, nur der Mensch hat dort keine Möglichkeit, im Augenblick sich schon niederzulassen, dann muss man sich immer vorstellen, was nach so einem Atomkrieg etwa 8000 Meter tief im Atacama-Graben vor Südamerika oder so passiert wäre. Gar nichts. Auf der Erdoberfläche wären die Menschen verschwunden und danach hätte es eine Evolutionsbasis gegeben, von niederen Lebewesen bis hin zu allem, die sozusagen alles in den Schatten gestellt hätte. Also diese Sorge war weg und deswegen habe ich mir gesagt, macht es eigentlich unheimlich viel Spaß und Freude, möglichst viel Natur zu erhalten. Wenn wir es schaffen, dass wir vernünftig werden, dann können wir sie auch weiterhin genießen und von ihr leben und mit ihr leben. Und wenn wir es nicht schaffen, dann wird zwar der Mensch verschwenden, aber es ist ganz vieles Schöne auf der Welt wird bleiben und dafür lohnt sich natürlich, Schutzgebiete einzurichten und dem Herrgott sozusagen ein bisschen unter die Arme zu greifen, das zu verwirklichen, was er ja vorher mal mit der Arche Noah auch angeleiert hat, nachdem die Sintflut drohte, die uns natürlich jetzt schon relativ nah auf den Pelz gerückt ist.
Der Ornithologe Professor Peter Berthold ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Ulla Azert. Fridays for Future, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Junge Menschen, die friedlich gegen eine Politik protestieren, die Natur vernichtet. Wir haben über die jungen Grünwähler gesprochen und ihr nächster Musikwunsch, der passt auch, das ist Alla Pugatschowa, eine russische Sängerin, die lautstark gegen Politik, gegen vernichtende Politik protestiert. Wo haben Sie denn Alla Pugatschowa kennengelernt?
Naja, ich war sehr viel in Russland unterwegs, auch schon in Zeiten des Eisernen Vorhangs. Die Ornithologen haben ja den Vorteil, dass die Vögel über die Grenzen hinwegfliegen, deswegen waren wir natürlich auch eingeladen und die Russen haben auch immer ein gutes Verhältnis zu uns gehabt, was Piepmetze anbelangt. Da habe ich sogar Pugatschowa natürlich in Moskau live erleben können. Die hat damals auf mich natürlich einen unheimlichen Eindruck gemacht. Bis heute natürlich nicht. Selbst der Herr Putin hat sie vor kurzem anlässlich ihres hohen Geburtstags, ich will mal so sagen, ehren müssen.
Ja, er hatte das, sie war ja verboten, nicht?
Natürlich, wahrscheinlich hätte sie lieber den Hals durchgeschnitten, aber er hat sie ehren müssen, weil sie ist so populär, sie hat sich so in die Herzen der Russen gesungen. Ich wünschte, wir hätten eine Pugatschowa in Deutschland.
Sie hat das ja auch im Jahr von Tschernobyl gemacht, ne? Wohltätigkeitskonzert veranstaltet. Sie ist trotzdem aufgetreten, zum Beispiel mit Udo Lindenberg.
Ganz genau.
Dann hören wir doch da mal rein. Ja. Der Titel von Alla Pugatschowa und Udo Lindenberg, Wozu sind Kriege da?
За этой спокойной внешностью, за этим образом певца сегодняшнего рока, хард-рока, горячее сердце художника, человека, который с нами заодно. Он хочет только одного, того, чего и мы хотим. Чтобы мир, наш мир не взорвался от глупости людей.
Keiner will sterben, das ist doch klar.
Никто не хочет
умереть. Wozu sind denn dann Kriege da?
Зачем война тогда?
Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren.
Präsident, ты же знаешь об этом.
Du musst das doch wissen.
В чем же дело?
Kannst mir das mal erklären?
Поделись секретом.
Wozu sind Kriege da, Alla Pugatschowa, gewünscht von Professor Peter Berthold. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Ulla Azert. Aber Udo Lindenberg und andere, sie haben alle mit Alla Pugatschowa gesungen. Welche Rolle spielt denn Musik in Ihrem Leben? Hat sie Haltungen bei Ihnen verändert oder bestätigt, Herr Berthold?
Also ich mag Musik, aber ich muss sagen, ich mag natürlich am allerliebsten Stimmen aus der Natur, Vögel, Insekten, Wind und Sturm und so weiter. Außerdem ist es so, dass ich, sagen wir mal, jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr wenig Zeit gehabt habe, mich um Musik zu kümmern. Wenn ich mehr hätte, würde ich sicherlich mehr tun. Ich habe früher, als ich noch in der Schule war, sehr gerne gesungen. Ich war im Singkreis, im Chor. Ich habe auch große Stücke mit aufgeführt, Magnificat von Bach und Krönungsmesse und so weiter. Also da haben wir ein ganzes Jahr lang geübt und dann an Weihnachten die die Sachen vorgesungen. Wir hatten einen hervorragenden Musiklehrer, der bei den Berliner Philharmonikern Geige gespielt hat und dann in der Lage war, in diese kleine Stadt Nagold im Schwarzwald Solisten zu holen, ohne dass die bezahlt werden mussten, also rein aus Freundschaft. Und das waren natürlich ganz tolle Erlebnisse. Wir haben in meiner jetzigen Gemeinde so einen kleinen Singkreis. Da hatte ich sogar mal vor, mich dort wieder anzumelden und mitzutun. Aber ich habe dann sagen müssen, liebe Leute, bei meinem Terminkalender bringt das nichts, wenn man also fünfmal fehlt und nur beim sechsten Mal dabei ist, macht man mehr Schaden als Nutzen. Das geht nicht.
Ja, ich hatte auch im Kopf einen Ornithologe, so ein Vogelkönig, was jetzt absolut nicht despektierlich gemeint ist. Sie wünschen sich sowas wie Papageno aus der Zauberflöte, aber Sie sagen ja schon, die Nachtigall ist vielleicht der schönere Gesang für Sie. Aber Sie haben eben Ihre Jugend angesprochen und ich habe etwas über Sie gelesen, dass Sie sich mit 14, 15 in Vorträge geschlichen haben, die Ornithologen gehalten haben und Sie sind sogar vom Internat im Schwarzwald nach Frankfurt geradelt zu einer Ornithologentagung. Wo haben Sie denn da unterwegs übernachtet? Das schafft man ja jetzt nicht in einem.
Ja, also das war damals eine ganz wichtige Fahrt. Da wollte ich ja schauen, wie ich zu der Vogelwarte Radolfzell Verbindung bekommen könnte. Heute wird man da einfach als Jugendlicher hinfahren oder eine E-Mail schicken. Das war damals nicht undenkbar. Und ein sehr guter Bekannter, der wissenschaftlich tätig war, hat mir gesagt, ich empfehle dir, tret in die Deutsche Ornithologengesellschaft ein, fahr zu deren Jahrestagung, dort triffst du die ganzen hohen Herren und dann kannst du dich sozusagen als Vereinsmitglied etwas unauffälliger an die heranwirschen. Und die fand eben in Frankfurt statt. Nagold, ja, das habe ich dann abends schnell verlassen über einen vorgetäuschten Unfall in der Sandgrube, damit ich überhaupt über die Krankenstation entfliehen konnte, dann aufs Fahrrad und in der Nähe von Heilbronn musste ich übernachten. Naja, wo übernachtet man? In einem Heuhaufen, in so einem Kleeheuhaufen. Leider kam nachts ein Mordsgewitter und der Haufen war nicht ganz dicht, sodass am nächsten Tag mein Hemd eine helle und eine dunkle Zone hat und die lief quer über die Brust. Da das sehr komisch aussah, habe ich immer eine Hand so wie Napoleon im Jackett gehabt, damit diese Übergangsstelle etwas überdeckt war. aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall war das ein großartiges Erlebnis. Dort war ich dann in der Jugendherberge untergebracht. Mir ging es fantastisch und dann kam ich in den Palmengarten in Frankfurt. Dort waren die ganzen Herren wie Konrad Lorenz, Heinz Sielmann, Erwin Stresemann. Und ich konnte so zwischen denen rumhüpfen und konnte, nachdem die etwas verwundert guckten, dass das ein junger Rumpelstilz aufgetaucht war, mich mit denen auch unterhalten, auch mit meinem späteren Doktorvater Ernst Schütz, letzte Leiter der Vogelwarte in Rositten. Ja, und das war dann sehr einfach, als ich dann meinen Wunsch vorgetragen hatte, eventuell wissenschaftlich mit Vögel bringen zu helfen, sagte mir der Leiter der Vogelwarte, ja, also dann wäre es doch gut, wenn Sie mal nach Radolfzell kämen und wir uns dort mal ausführlich unterhalten könnten. Und damit waren die Schleusen zum Paradies für mich geöffnet.
Wunderbar. Ich hätte mir vorstellen können, es gibt ja auch ein bisschen Ärger, wenn Sie von der Krankenstation entfleuchen. Aber es ist gut ausgegangen. Sie sind ja dann auch zum offiziell jüngsten Mitarbeiter der Vogelwarte ernannt worden. Aber Sie haben eben gesagt, Ihr Hemd war Ihnen ein bisschen unangenehm mit dem hellen und dunklen Streifen. Und wie Napoleon haben Sie es dann verdeckt. Sie gelten als sehr uneitel. Da hatten Sie dann doch so eine kleine Eitelkeit?
Naja, ich meine, damals war es ja so, heute bin ich absolut uneitel, aber damals war ich ja, was weiß ich, im Alter der Konfirmation. Und wenn man ein Anliegen hat, das waren damals immerhin alles gestylte Herren, nicht mit Krawatte und Anzug und so weiter. Und wenn dann einer daherkommt, wenn er aussieht, wenn er im Kuhstall ausgerutscht wäre, da hatte ich so das Gefühl, das hätte unter Umständen meinem Ansehen Abbruch tun können. Das war eigentlich der Grund dafür.
Aber
also
Sie
es
haben
war eigentlich eher peinlich.
Okay, Sie haben das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und man wollte einen Witz machen, Sie seien damit beringt worden. Sie haben bescheiden reagiert. Bedeutet Ihnen das gar nicht so eine Ehre?
Also bescheiden will ich nicht sagen, sondern ich habe eigentlich eher sehr nachdenklich und auch in gewisser Weise ärgerlich und sarkastisch reagiert. Ich habe gesagt, es ist doch eigentlich im Grunde genommen ein Witz, wenn ein saurierähnlich alter Professor, der in seiner emeritierten Freizeit 15 Jahre lang am Bodensee rumspringt und mit irgendwelchen Helfern Löcher in den Boden gräbt, um Fröschen und anderen Tieren ein neues Zuhause bieten, was eigentlich Aufgabe der Landesregierung und der Bundesregierung wäre. Die sind ja verpflichtet, sich für den Artenschutz einzusetzen, per Gesetz, per EU-Verordnung. Nur es passiert so gut wie gar nichts. Deswegen werden ja die roten Listen jedes Jahr ein Stückchen länger. So, und wenn man nun so jemanden hat, den dafür auszuzeichnen, auszeichnen für das, was er eigentlich anstelle der Regierung und der ganzen Landesbehörden macht, das ist ja eigentlich mehr ein schlechter Witz. Das wäre so ungefähr so, wie wenn die Feuerwehr, etwa von der Bundeswehr, da könnte man sich das vorstellen, sagt, oh, wir haben zurzeit nur ein Feuerwehrauto und die Spritze ist auch kaputt, das Hilfsfahrzeug fährt sowieso nicht und der Hubschrauber ist schon lange im Eimer, nicht? Die Frau von der Leyen hat im Augenblick da große Probleme. Deswegen können wir die Kaserne, etwa wie das Moor in Norddeutschland, nicht löschen. Und dann kommt irgendeiner, sagt, ja, ich habe aber zu Hause so einen Traktor stehen und noch ein Wasserfass hinten dran. Ich versuche es mal, kommt hin, löscht und man sagt, Mensch, was für ein Pfundskerl, der kriegt das Bundesverdienstkreuz. So ungefähr kommt man sich da vor, wenn man so ausgezeichnet wird. Das ist ja eigentlich eine Schande, dass man für solche Sachen ausgezeichnet werden muss, die eigentlich von Staats wegen ordentlich erledigt gehören. Und das habe ich natürlich in meiner Dankesrede auch gesagt. Ich habe sogar den Staatssekretär eine ganze Zeit lang zittern lassen, weil ich nämlich offen gelassen habe, ob ich das Ding unter diesen Umständen überhaupt annehme. Mhm. Aber als ordentlicher Staatsbürger habe ich das dann doch gemacht, weil ich natürlich auch weiß, dass meine Stiftung, die Heinz-Sielmann-Stiftung und viele von meinen Zustiftern und so, sich natürlich in dieser Auszeichnung etwas mit Sonnen und dann vielleicht auch aus Freude darüber ein bisschen tiefer in den Spendenbeutel greifen.
Wollten Sie denn schon immer Artenschützer, Naturschützer, Vogelkundler werden? War das von Anfang an klar, als kleiner Junge schon so gedacht?
Also Vogelkundler, ja. Das, da gab es gar keine Diskussion. Mit 10 Jahren waren die Weichen gestellt. Da war ich so in Vögel verliebt und von Vögeln begeistert, dass ich also für Piepmetze alles getan hätte. Und deswegen war ja dann auch der weitere Gang, diese Radfahrt nach Frankfurt zu den Ornithologen, Vogelberingung. Und nachdem ich mal in diesem Institut Fuß gefasst hatte, war für mich klar, zunächst ehrenamtlicher Mitarbeiter, dann studentische Hilfskraft, dann Doktorand und so weiter. Also bis zum heutigen Tag, heute habe ich noch einen Emeritus-Arbeitsplatz. Artenschützer und Naturschützer wollte ich nie werden, weil ich natürlich immer gehofft habe und geglaubt habe, dass wenn die Naturwissenschaftler harte Daten erarbeiten und man sieht, dass es der Natur schlecht geht, dass dann eine vernünftige Politik sich geradezu drauf stürzt und sagt, ja, da müssen wir was machen. Das können wir ja nicht zulassen. Das ist ja unsere Lebensgrundlage. Diese Erfahrung, dass wir eigentlich in der Politik von im Wesentlichen hoffnungslosen Idioten umgeben sind, die an ihre eigenen Pfründe denken, an ihre Wiederwahl und die dumme Sprüche machen und sich aber eben die Natur fast überhaupt gar nicht kümmern, immer sagen, naja, das wird schon irgendwie noch die nächsten Jahre gut gehen. Das war ja eine Erkenntnis, die erst relativ spät geboren worden ist. Und ich muss sagen, eigentlich bis vor wenigen Jahrzehnten habe ich da immer noch an das Gute geglaubt. Beispielsweise auch mit dem Waldsterben habe ich da, also wenn bisher alles nichts geholfen, aber wenn der Wald stirbt, das muss ja jeden Politiker hinterm Ofen vorrufen, bis ich dann in Baden-Württemberg den damaligen Spitzenpolitiker gehört habe, der gesagt hat, naja, wenn bei uns der Wald stirbt, ist schlecht. Aber wir können bei uns auch nicht allzu viel dafür tun, weil wir sind ja ein Industrieland und da muss natürlich in erster Linie die Industrie stimmen. Das sind die Arbeitsplätze und wer bei uns ein gutes Auskommen hat, der verdient ja so viel Geld, der kann ja dann im Urlaub 2-3 Mal im Jahr in ein Gebiet gehen, wo der Wald noch in Ordnung ist. Und da habe ich mir gesagt, Politiker sind zum großen Teil Vollpfosten und da müssen wir rechts und links an denen vorbeiziehen, denen können wir nichts überlassen, da kommen wir auf keinen grünen Zweig und das ist das, was jetzt Gott sei Dank auch unsere Jugend begreift und deswegen am Freitag mal das Beste tut, was sie machen kann, nämlich die Schule schließen und ordentlich auf den Putz hauen.
Sie haben ja schon kurz beschrieben, Herr Professor Berthold, wie Sie es schaffen, optimistisch zu bleiben. Auf der anderen Seite, ja, wir haben die Jugendlichen, die auf die Straße gehen, aber wir haben natürlich auch den Grünwähler, der im SUV zum Bäcker fährt und dort sein Öko-Körnerbrötchen kauft. Wann ist Schluss mit Optimismus? Oder woher holen Sie immer wieder neue Kraft? Sie sind jetzt 80 geworden. So enthusiastisch, so kämpferisch zu sein, wo Sie so viel Vollpfosten um sich herum sehen.
Ja, also ich meine, wenn es tatsächlich sein sollte, dass wir es nicht schaffen, dass wir diese SUV-Grünen nicht davon abhalten können, dass sie, was weiß ich, einen Kilometer fahren, um sich ein paar Brötchen zu holen oder eine Prise Petersilie für die Suppe, die man eigentlich überall im Hausgarten anbauen könnte, wenn man da nicht diesen depperten Psychopathenrasen hätte. Wenn wir das das nicht schaffen, dann würde ich sagen, sei es drum, dann soll ruhig alles in die Hölle fahren. Und ich habe ja schon gesagt, es wird genug an herrlichem Leben auf der Welt übrig bleiben. Insekten und Vögel. Und um es mal ganz böse zu formulieren, vielen von unseren derzeit lebenden Tieren und Pflanzen wäre es ja recht, wenn Homo sapiens verschwinden würde. Dann könnten sie ganz viele Räume wieder nutzen. Nehmen wir mal an, Frankfurt zum Beispiel wäre wieder bevölkerungsfrei, weil die inzwischen eben so viel dummes Zeug gemacht haben, dass sie eben mit 30 Diabetes kriegen und nicht mehr heilbar sind und überfressen und so weiter und so fort. Was glauben Sie, wie schnell Frankfurt von den Rändern her wieder begrünt wäre, wie schnell die seltensten Vogelarten wieder in irgendwelchen ehemaligen Parks leben würden? Und das ist an für sich sehr tröstlich. Also der Herrgott wird sich durch uns die schöne Erde nicht kaputt machen lassen.
Der Verhaltensforscher und Vogelkundler Professor Peter Berthold ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Ulla Azat. Herr Berthold, Ihre Musikauswahl ist und bleibt friedensbewegt. Stichwort Nicole. Welchen Song wollen Sie von ihr?
Tja, Gott, den wichtigsten von ihr.
Nicole, ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden. Nicole hat mit 17 den ESC, 1982 war das, gewonnen. Professor Berthold, was haben Sie denn mit 17 gemacht, den ESC geguckt?
Nein, damals habe ich eigentlich, sagen wir mal, mit Medien, Fernsehen, Rundfunk und so weiter so gut wie gar nichts am Hut gehabt. Da habe ich gar keine Zeit gehabt.
Mit 17. Dann ist ja wie heute.
Na, heute ist es besser. Also okay. Heute habe ich immerhin Abendszeit. Mhm. Aber damals, da war ich ja in der Schule. Ich musste ja damals das Internat, kasernenartig wie es war, einigermaßen gut durchleben, um mein Abitur zu schaffen, aber meine ganzen Hobbys nebenher machen. Und da gab es ja Zeitnot ohne Ende. Und dann war ich auf die Idee gekommen, dass ich morgens früh schon ganz zeitig aus der Schule ausgestiegen bin, mit meinem Fahrrad im Dunkeln schon losgefahren zum Vögelbering, weil morgens hat niemand kontrolliert, dass wenn jemand das Internat illegal verlässt, abends war es was ganz anderes, wenn da irgendwelche Querschläger ihre Freundin besuchen wollten oder so, da wurde genau geguckt, aber morgens wird aber auch kein Lehrer in der Lage aufzustehen. Und da können Sie sich vorstellen, was abends mit mir los war, nicht? Da bin ich natürlich wie ein Stein ins Bett gefallen und habe geschlafen wie ein Murmeltier. Wir haben allerdings damals auch mal so gelegentlich im Bett gehört. Und zwar gab es damals die sogenannten Detektoren. Das waren so ganz kleine Apparätle, die man an die Steckdose angeschlossen hat und wo man dann so eine Art Konservenmusik in äußerst schlechter Qualität gehört hat. Das war eigentlich mehr die Ausnahme und eigentlich mehr, um mal Lehrer zu ärgern, als da um. Außerdem war damals ja die Sendung relativ bescheiden.
Ich glaube, ich weiß den Namen dieser Geräte. Die hießen Entengequake.
Ja, genau.
Ja, das richtig, ja. Hatte meine große Schwester.
Ja. Aha, ah, ja.
Bleiben wir aber doch nochmal bei der Damenwelt. Sie sagten, wenn irgendwelche Querschläger aus dem Internat dann in fremden Gegenden wilderten, sag ich mal. Hat Sie denn die Damenwelt gar nicht fasziniert? Nur die Vögel?
Nein, hat mich absolut. Auch das habe ich in meinem sozusagen Lebenslaufbuch beschrieben. Da steht, glaube ich, sogar der Satz drin, dass für mich eigentlich schöne Frauen und Mädchen nach den Vögeln immer so mit das Schönste waren, was man sehen konnte.
Sie sind ja auch verheiratet mit Ihrer Frau Gabriele.
Ja, genau.
Wo haben Sie diese hübsche Dame bezirzen können?
Im Institut. Die war bei mir, das ist meine zweite Frau, die war bei mir ja, lange Jahre Assistentin und hat so hervorragend, ganz unauffällig und so hervorragend gearbeitet, dass sie mir eigentlich über lange Zeit gar nicht aufgefallen war, bis ich dann irgendwann eines Tages gesagt habe, Mensch, wenn die Frau weg wäre von mir, also nicht vom Institut, aber von mir, von meiner Nähe, das würde ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr aushalten oder überleben. Dann habe ich festgestellt, dass sie mir eigentlich abgrundtief in diese Frau verliebt hatte und Die war Gott sei Dank auch in einer Phase, wo sie eine ehemalige oder frühere Ehe aufgeben musste. Und da war es für uns eigentlich relativ leicht. Wir haben das ganz große Glück gehabt. Wir waren beide nach unseren Scheidungen bettelarm. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben gerade gestern Abend davon gesprochen. Wir hatten so wenig Geld, dass wir selbst den Mann, der den Sprudel ins Haus geliefert hat, sagen musste, lieber Freund, wir müssen das aussetzen. Wir haben kein Geld für Sprudel. Wir trinken Leitungswasser. Wir haben also nochmal richtig so an der Basis angefangen und das war natürlich eine ganz tolle Sache. Ich weiß noch, als wir das erste Mal auf einer Wanderung beschlossen haben, wir gehen in ein kleines Café, trinken dort eine Tasse Kaffee und essen ein Speckbrötchen dazu. Da haben wir mit glänzenden Augen davor gesessen und das war natürlich nochmal ein ganz tolles Erlebnis, nicht? Das ist ja gar nicht allzu lange her, nochmal so zu sehen, was eigentlich Essen wert ist und etwas sich leisten können. Also eine Erfahrung, die ich eigentlich nur jedem wünschen kann, der heute vor lauter Überfluss kaum noch weiß, was er für dummes Zeug machen soll.
Wie kam es zu dieser Bettelarmut?
Naja, ganz einfach. Ich meine, wir haben um unser Vermögen nicht gekämpft und wie das halt so ist, bei einer Scheidung ist ganz schnell das Zeug den Bach runter, nicht?
Jetzt schreiben Sie mit ihr zusammen Bücher. Sie haben ja auch vorhin schon angesprochen, eine Biografie haben Sie auch geschrieben. Da musste man Sie zu zwingen oder haben Sie das gern gemacht?
Ja, das war eigentlich unbeabsichtigt. Ich wollte gerne ein Buch schreiben über 115 Jahre Vogelwarte Rositten Radolf Zell. So, das hatte ich dem Kosmos vorgeschlagen und die haben gesagt, Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Dann habe ich längere Zeit nichts gehört und dann kamen sie eines Tages und haben mir gesagt, wenn wir das so publizieren, das kauft kein Mensch. War ich nicht gerade begeistert, aber ich habe das akzeptiert und dann kam aber. Wenn Sie ein Buch machen würden, wo auf der einen Seite die Geschichte des Institutes dargestellt ist und auf der anderen Seite so ein bisschen Ihr ganzer Werdegang vom Fang einer ersten Kohlmeise bis jetzt und das ordentlich schön vermischt und verbrämt, das wäre ein Buch, was auf Interesse stoßen würde. Da habe ich mir dann was überlegt, das kannst du nicht machen, du kannst nicht dein persönliches Zeug da mit reinkutteln, das wird hinten und vorne nichts. Also war ich eigentlich in dem Glauben, das mache ich nicht. Aber dann kamen einige Leute zu mir, die haben gesagt, Mensch, das ist doch die Chance. Wenn du das geschickt machst, kannst du die Vogelwarte so ein bisschen aus deiner Sicht darstellen. Dir kann auch hinterher niemand sagen, ja, da hätten wir vielleicht hier was. Es ist eine ganz subjektive Art und Weise. Und du kannst wunderbare Geschichten und Schnurren mit einbauen, das Ding. Und dann eines Tages habe ich mir gesagt, das ist es eigentlich. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das in einem Vierteljahr geschrieben. Wer zu mir zu Besuch kommt, hält zunächst mal inne und sagt, sagen Sie mal, was fliegen hier für Massen von Vögeln rum? Über 25 Vogelarten brüten allein in dem Garten. Ein paar hundert Meter weiter am Schafstall die nächste Großfütterung. Da sind im Frühjahr über 1000 Stare, die auf dem Zug rasten und sich dort an dieser Futterstelle erstmal auftanken. Und das machen heute zum Glück sehr viele mit unserem Buch Vögel füttern. Aber richtig, haben wir ja praktisch eine ganze Fangemeinde in Deutschland eingerichtet, die Ganzjahresfütterung, das Wort gab es vorher gar nicht. Das ist also inzwischen eine tolle Sache geworden. Sie reicht natürlich bei weitem noch nicht aus, aber es ist immerhin auch ein Rettungsanker für viele Vögel, die es sonst bei uns gar nicht mehr gäbe.
Den Rettungsanker und vielleicht zusammen mit dem Biotopenverbund über ganz Deutschland breiten, das ist der Wunsch von Professor Peter Berthold, dem ich mich gerne anschließe. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute zu Gast waren im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Ulla Azert und verabschiede mich mit Ihrem letzten Musikwunsch, What a Wonderful World von Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces